Happy Shooting Folge 692. Phishing for Shitstorm. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und EnjoyKamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe.
Auch nicht so laut. Nicht so laut. Ah, ist das laut. Ah, das ist unangenehm.
Das Leistungs hatte ich nicht.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Heute mal nur gechillt.
Ich wollte gerade gucken, ob ich auch so eine Jingle, da brauchst du auch so ein Glöckchen.
Ja, habe ich leider nicht.
So ein Tambourin, Schellenkranz.
Ich hab nur einen Schellenkranz.
So, jetzt haben alle ihr Gehör verloren, jetzt können wir loslegen. Da muss man uns auch nicht so deutlich hören. Ja, es ist wieder Happy Shooting und zwar heute am 22. Dezember 2020, noch 2 Tage bis Heiligabend. Das heißt, die Sendung kommt am Heiligabend in die Konserve.
So sieht es nämlich aus, deswegen hier schön geschmückt im Hintergrund im Video zu sehen.
Genau, einer der wenigen Podcasts, die gerade keine Pause machen.
Anders. Ja.
Ach so, bei mir, ja, du, ich finde, das ist sehr weihnachtlich, so ein russisches,
von dir kommt
so ein sowjetisches Kernkraftwerk.
Her. Ja, das ist der Strom für meine Lichterkette hier.
Ich betreibe jetzt auch den Stream und alles, damit das hier funktioniert.
Brauche ich halt irgendwo ein bisschen muss mehr der Power.
Nee, kein Scheiß. Ich habe demnächst einen Job und da muss ich mit Greenscreen arbeiten und da habe ich schon mal aufgebaut. Deshalb.
Sehr schön.
Einfach ist das. Und ich habe einfach nix. Also ich finde das klasse mit dem Hintergrund.
Kann man mal machen.
Ist auch sehr weihnachtlich.
Absolut. Hätte, glaube ich, gar nicht so viel Platz hinter mir, um da einen Hintergrund aufzubauen. Also schon gar nicht ein ganzes Kernkraftwerk.
Du meinst, um dein Kernkraftwerk aufzubauen?
Richtig. Du, es wird aber auch für ein Hintergrundsystem schwierig hinter mir. Da ist nicht viel Platz, das ist eine Armlänge oder so. Mehr ist das nicht.
Ja, du kannst dir so an die Decke zum Runterziehen, ist sie aber nicht. Das ist aber egal, also anderes Thema. Wir haben heute wieder eine Sendung für euch. Und das zwar
lösen wir Silvester auf.
Genau, müssen wir reden über Nikon, über Capture One, über Lightroom Classic, über Affinity. Was haben wir denn noch? iPhone 12 Pro Max, Pro Raw und so. Fuji X hat irgendwas hier. Es gibt da was, dann haben wir möglicherweise, ja doch, das kommt wahrscheinlich heute auch noch dran. Canon will Buttons loswerden, dann schaust du noch mal kurz auf die Z7 II, die du gerade noch bei dir hast, nehme ich an. Genau. Und dann wir gucken mal nachher noch ein paar Fragen von euch und alles wird schön und alles wird rund und
kurz und knackig irgendwie heute.
Irgendwie so nicht weihnachtlich, glaube ich.
Was denn?
Ich weiß nicht, ob das ja nur Weihnachten. Haben wir Weihnachtsthemen?
Nein, wir haben kein Weihnachtsthema. Übers Bokeh reden, habe ich in der Pre-Show gemacht.
Bokeh, nicht Bokeh.
Okay, das ist Bokeh.
Bokeh.
Bokelicious.
Genau. Lass uns doch mal vorne anfangen. Also, das Datum habe ich gerade schon gesagt, aber wir haben natürlich auch wieder unsere schönen, schönen Tafeln, nämlich unseren Slack hier zum Beispiel. Wer hier live mitmachen möchte, der darf das immer gerne tun. Dienstags 18 Uhr ist die Sendung und so heißt auch der Kanal auf dem Slack, dienstags 18 Uhr. Dann freuen wir uns immer über eure Fragen, eure Inputs, da haben wir heute auch wieder was. Auch gerne Audio, aber ihr könnt auch im Slack einfach im Kanal HS Fragen was reinwerfen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage oder
ja, wunderbar.
Die üblichen Verdächtigen, dann gibt es das auf Video, happyshooting.de/video und wir sagen Dankeschön. Und zwar diesmal, je weniger Namen es sind, desto größer werden sie gedruckt.
Aha.
So einfach ist das.
Das ist jetzt aber kontraproduktiv, es sollen ja möglichst viele bedankt werden.
Naja, man kann sich ja vielleicht die Größe des Namens auch, je nach Menge.
Meinst du, je nach Einwurf, je nach Scheingröße.
Genau.
Okay.
Und zwar Challenge danke accepted. An den. Genau, hier. Dankeschön an den Tobias und an den Clemens. Der Tobias hat uns eine kleine Knobelaufgabe mitgegeben, hat aber gleich noch den nötigen Hint mitgeliefert, wie man es dekodieren kann, weil das war eine sehr hübsche Zahlen- und
Base 64 oder was war das?
Es war Base 64. Schreibt ein kleines Dankeschön für alle Happy Shooting Folgen in 2020. Wir haben zu danken, Tobias, für deine großzügige Spende und allen anderen, die jetzt überhaupt mal irgendwie hier uns mit Spenden bedacht haben. Das dürft ihr auch gerne weiter tun. Da freuen wir uns gerade nach diesem Jahr. Ja, ist das sehr hilfreich. Absolut. Auf happyshooting.de/spenden gibt es dazu Informationen. So, und wieder zurück. Dann haben wir tatsächlich einen Audionachtrag bekommen. Und zwar hatte Rolf in der, war es die letzte Sendung, ja, oder vorletzte? Letzte wahrscheinlich, hatte gewonnen und hat uns dann zu dem Nachtbild, was er geschickt hat, auch noch einen kleinen Audiobeitrag geschickt.
Ja, hallo Boris, hallo Chris, hier ist der Rolf. Ich wollte mich bedanken, ich habe mich sehr gefreut über den Gewinn bei der Aufgabe HS Nacht, über den Schwanenhals. Ich werde das ausführlich testen und dann mal berichten, wie das für mich so funktioniert. Ihr hattet ein paar Fragen zum Foto. Danke erstmal für die Besprechung, die ausführliche. Man sieht tatsächlich eine Draufsicht, also es ist von oben nach unten auf einen Fußweg fotografiert, einfach mit dem Handy in diesem Fall. Und man sieht unten im Bild ein Geländer und zusätzlich sind in diesem Fußweg so ganz flache Lampen, die seitlich strahlen, installiert. Und diese Schatten, die kommen von den Steinchen. Und diese Steinchen sind so eine Art Rollsplit. Also ich nehme an, weil der Weg sehr neu oder frisch angelegt ist, dass die da drauf gekommen sind, damit sich der Weg mit der Zeit erstmal ein wenig aufraut, so wie man das bei Straßen auch oft macht, bei neuen Belegen. Ja, das war es im Prinzip. Ich würde sagen, 3, 2, 1, besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch in ein hoffentlich ein wenig pandemiefreieres Jahr 2021. Tschüss.
Ja, tschüss. Da musstest du kurz überlegen bei der Jahreszahl. Ne? Das geht mir im Augenblick auch so.
Die Zeit des letzten halben Jahres ist einfach komprimiert irgendwie. Und ja,
es ist immer so dieser Jahreswechsel. Ja, schön. Ja, ja, also Chris, lagst du richtig? Da war nichts gespiegelt, sondern es ist einfach nur eine Draufsicht gewesen auf den Bürgersteig. Passt.
Genau. Schatten von Steinchen. Dann haben wir eine Newsmeldung. Diese Newsmeldung, warte mal, jetzt muss ich noch mal kurz hier den Browser reinkonfigurieren. Das habe ich natürlich jetzt wieder nicht vorher gemacht.
Das macht ja nichts.
Aber
es geht um Nikon und die Kameraproduktion in Japan, die wohl seit über 70 Jahren dort stattgefunden hat. Und da gibt es jetzt eine Änderung.
Richtig, und zwar geht gerade durch die diversen Blogs und so weiter dieses Oh Gott, Nikon ist am Ende und es geht und so weiter, dieses was ist los? Naja, Nikon verschiebt gerade seine Kameraproduktion aus Japan nach Thailand. Und zwar, so wie es aussieht, die komplette, also Kameragehäuseproduktion, muss man dazu sagen. Weil
der Zubehör ja weiterhin, ne?
Das schreibt da erstmal keiner, ne? Also das ist eine Cost-Cutting-Maßnahme, eine Einsparungsmaßnahme, weil ja, wahrscheinlich Nikon wie alle anderen halt doch gerade nicht so toll dastehen. Wir haben ja die Zahlen gesehen, die in den letzten Jahren runtergegangen sind, speziell bei den großen Kameras. Und ja, dann kommen natürlich gleich die Doomsday-Sager, na, das Ende ist alles rum, wenn man den Überschriften und Texten glauben mag. Und den Northrops dieser Welt, dann ist alles ganz doomed und schlecht und überhaupt.
Im Grunde genommen muss man sich jetzt noch 10 Kameras kaufen, weil demnächst gibt es keine mehr.
Ja, und der Artikel, den ich da bekommen habe, der ist von mirrorlessrumors.com. Die schreiben dann auch noch so raunend, don't think this is enough to make them stay in the business, troubling times for Nikon und so. Aber ist es schon möglich, klar, aber meines Wissens hat Nikon kaum Bodies in Japan gefertigt. Und es geht da jetzt im Moment hauptsächlich um die Verlagerung der Produktion von der D6 nach Thailand. Ich habe mir dann mal den Original, also hier kleine Medienkompetenzübung für alle. Bei sowas kann man sich, wenn es irgendwo verlinkt, der war da Gott sei Dank verlinkt, mal den Originalartikel ansehen. Wenn der auf Japanisch ist, dann wirft man den in einen Online-Übersetzer und schaut mal, was da wirklich steht. Es ist jetzt nicht dramatisch anders, als was da steht, aber es ist halt, das Geraune ist halt nicht so. Das ist keine Pressemitteilung von Nikon, sondern das ist von Asahi Camera Reporter, also ist auch eine japanische Website, die über Nikon schreibt. Und übersetzt heißt das, steht in dem Artikel, Nikon beendet die Produktion von Kameragehäusen in Japan. Gedanken von Asahi Camera Reporter, schließlich wird, also das ist jetzt die Übersetzung, die ist ein bisschen holprig, schließlich wird Nikon die mehr als 70 Jahre andauernde Inlandsproduktion des Kameragehäuses beenden. Die Produktion des Kamera... Was machst du denn da?
Erzähl
die Produktion des Kameragehäuses wurde bisher von Sendai Nikon in der Präfektur Miyagi und Nikon Thailand in Thailand durchgeführt, aber um die Kosten zu senken, wird die Produktion in Thailand konzentriert. Die Produktion der spiegellosen Kameras Z7 und Z6 wurde Ende September abgeschlossen. Die ersten Versionen sind durch, da werden auch keine neuen mehr gemacht, da sind ja die Zweier jetzt schon da. Und im Oktober begann die Vorbereitung für die Verlagerung der Produktion nach Thailand. Auch die Produktion der digitalen Spiegelreflexkamera D6 soll im Geschäftsjahr 2021 nach Thailand verlagert werden. Und das ist erstmal jetzt nicht...
Das ist auch keine nicht, neue Fabrik oder sowas, sondern das gibt es auch schon seit den 90ern. Also die haben das Know-how da, die haben da schon immer auch was produziert. Und wie auch im Slack gerade gesagt wurde, Holger sagt, er hat mal auf das Objektiv geschaut, made in Thailand, ein Nikon Z14-30. Siehste. Und ich habe ja hier gerade das 50-1.8 zur Hand. Und wenn ich das mal in die Kamera halte und die es schafft, es scharf zu stellen, weiß nicht, ob man das lesen kann, aber da unten steht auch made in Thailand.
Ja, es ist also nicht wirklich neu, dass sie da produzieren. Und im Moment, und das steht jetzt wieder in den Kommentaren zu dem Artikel, da schreibt einer, dass all the Japanese camera companies are in hot water. Ja, also alle haben gerade so ihre Schwierigkeiten, auch Canon zum Beispiel. They are huge companies with too many employees because of Japanese labor laws. They move way too slow. Also da gibt es einfach das Arbeitsrecht in Japan, ist halt dann doch strikter. Man kann die Leute gar nicht so schnell loswerden. Also da hat man einfach eine relativ große Workforce.
Was wieder gut ist für die Angestellten, muss man ja auch mal sagen.
Ich habe, als ich da mal für Canon diesen Tilt-Shift-Workshop in New York gehalten habe, da waren, habe ich so gefragt, wie sind das für Canon zu arbeiten? Und die waren alle, sagen sie, es ist geil, es ist toll. Mhm. Und die meisten sind schon seit mindestens 10, 15 oder 20 Jahren dabei.
So soll es ja auch sein. Ne?
Aus Arbeitnehmersicht ganz sicher, ja.
Ja, ganz klar. Auch aus Arbeitgebersicht. Also das ist ja grundsätzlich, sollten wir mal alle dafür sein, dass es ein gutes Angestelltenverhältnis gibt und dass du loyale Mitarbeiter hast und eben angemessen entlohnt wirst, weil dann hast du motivierte Mitarbeiter, das führt wieder zu guten Produkten und so weiter und so fort. Aber ja klar, wenn du solche Einschnitte hast, wie jetzt im Kameramarkt in den letzten Jahren, das kannst du an allen Statistiken sehen, dann muss irgendetwas passieren. Und es ist nun mal blöderweise so, dass der größte Kostentreiber fast immer das Personal ist. Und wenn man da irgendwo Einsparungen vornehmen kann, dann ist das so. Und das ist eigentlich auch das, was ich immer nicht mag und wo ich immer sage, das ist eigentlich schade, wenn sich ein Unternehmen nicht rechtzeitig oder den Markt nicht rechtzeitig beobachtet und entsprechend Maßnahmen ergreifen kann, gegensteuern kann, weitere Standbeine etablieren oder sowas.
Das ist in erster Linie eine Maßnahme, um die Firma sustainable zu machen, um sie weiter zu stabilisieren. Übrigens,
was ja auch wieder nicht schlecht ist. Ne? Aber wenn sie ganz weg ist, dann verlierst du alle Angestellten. Und das ist auch, es ist schwierig. Also das sind so die Momente, wo man nicht Geschäftsführung sein möchte.
Natürlich. Alle, die gerade Nikons zu Hause haben im Slack, dafür ist der Slack übrigens herrlich. Schauen jetzt mal nach,
die D850 Thailand. Ja.
Genau, dann hier, Holger hat Objektive made in Thailand, das Z14-30. Dann hat er Nikon 500 PF, das kommt aus China. Ne? Nikon produziert also auch dort oder lässt dort produzieren. Dann die zwei Zs, die er sonst noch hat, das 35er und das 85er, kommen auch aus China.
Oh, interessant.
Und ich würde da nicht so viel reininterpretieren. Eine interessante Info noch aus den Kommentaren. Da hat einer, der das geschrieben hat, dass das halt große Firmen sind, die viele Angestellte haben und so weiter, sagt er, best thing Canon did was convince Red, also den Kamerahersteller Red, to use the RF mount on the cameras. Mhm. Das ist natürlich klasse, wenn du jemanden hast, der solche Sachen macht und dann den RF mount verwendet und damit du deine Objektivverkäufe weiter sichern kannst. Das ist schon nicht schlecht.
Auf jeden Fall.
Na gut, also ich würde der Meldung jetzt nicht so viel Doom and Gloom zuordnen. Ich glaube, dass das nicht angebracht ist.
Wahrscheinlich nicht.
Ich glaube, das ist nicht wirklich angebracht. So, ich muss den Shownotern hier noch den Link geben. So.
Wo schon eher so ein bisschen... Wir hatten den Adobe Rant Jingle, den ich jetzt hier nicht spielen kann. Uns fehlt jetzt quasi ein Phase One Jingle, weil der Thorsten hat uns was geschickt, was ich auch nicht bemerkt habe. Aber da guckt man dann auch nicht hin und schon gar nicht, wenn man die Software nicht aktiv einsetzt. Capture One Pro. Capture One Pro heißt das, glaube ich, ne? Capture One heißt es auf jeden Fall in der Version 21.
Ja, es gibt Capture One und Capture One Pro. Das sind zwei Sachen.
Ja, das eine ist halt das, was für einen Kamera, kommen wir gleich dazu. Also das Capture One Version 21 ist raus. Paar neue Features, wir sprachen darüber. Und Thorsten hat ein Feature gefunden, worüber nicht so gesprochen wurde und was gerade in den Support-Seiten und manchen Blogs doch ein bisschen eskaliert. Er schreibt, es bezieht sich eigentlich auf eine Meldung von der Folge 690 über Happy Shooting zum Release von Capture One 21, hat aber ein bisschen gedauert, bis ich bemerkt habe, was sich Phase One hier ziemlich still und heimlich im Kleingedruckten geleistet hat. Bisher hatte man, wie bei Adobe, bei den kameraspezifischen Capture One Lizenzen, das ist die kleine Lizenz, da hast du halt Unterstützung für ein bestimmtes, also für Nikon zum Beispiel oder für Fuji oder für Sony. Dafür ist es halt etwas günstiger. Da hatte man bisher die Möglichkeit, die Software auf zwei Computern zu aktivieren, eben wie bei Adobe auch, halt das übliche Desktop daheim, Notebook unterwegs Setup. Bei der Pro-Version, die kameraunabhängige, die teurere Version, da gehen halt alle Kameramodelle, da waren drei Aktivierungen enthalten. Nur dann hast du was weiß ich, das Studio, hast bei dir dein Heimstudio noch und hast ein mobiles Notebook. Das ist schon sinnvoll. Ja, diese Aktivierungszahl hat Capture One still und heimlich mit der Version 21 verringert. Die Pro kann nur noch auf zwei Computern installiert werden, aber schlimmer, die kameraspezifische Version erlauben nach dem Update nur noch eine Aktivierung. Man muss, man muss für den üblichen Use Case mit zwei Rechnern, also jetzt beim Update der Sony Fuji Nikon Variante zur teuren Pro Variante wechseln oder eben zwei Lizenzen kaufen. Was mal eben 209 statt 129 für das Upgrade sind, beziehungsweise beim Neukauf 350 statt 150. Oder eben Aktivierung dazu kaufen, das geht ja meines Wissens auch. Diese Informationen dann noch gut versteckt in den FAQ. Glücklicherweise habe ich sie vor dem Upgrade entdeckt. Ich bleibe erstmal bei der alten Version, so ein hoher Aufpreis sind mir die paar neuen Features definitiv nicht wert. Frag mich, wie das erste Nutzer mit dem Abo trifft. Die sind so nebenbei am die so nebenbei updaten und dann auf einmal mit einer Aktivierung weniger dastehen. Und da habe ich gedacht, oha, das ist ein mutiger Schritt. So, das ist ja quasi ein eingetretenes Eigentor.
Und das, aber, hier, was ich gerade auf dem Bildschirm zeige, ist übrigens diese FAQ, ne? Das ist also jetzt nicht irgendwie groß vorne drauf, sondern das ist irgendwo tief drin, ist das versteckt und du.
Wenn du weißt, wonach du suchst, dann. Aber pass auf, jetzt klären wir erstmal, wie schlimm es wirklich ist. Denn ich habe mir das mal angeguckt, weil so richtig glauben konnte ich das erstmal gar nicht. Also nichts gegen Hörer, nichts gegen Thorsten. Aber das glaubt man halt erstmal nicht so. Aber
Quellenstudium ist wichtig.
Genau, erstmal nachgucken, wir sind wieder bei Medienkompetenz, ne? Chris, du hattest es gerade. Also habe ich erstmal ein bisschen recherchiert und ja, es stimmt. Wenn man jetzt Capture One Version 21 neu kauft, da gab es irgendeinen Stichtag irgendwo Ende November, Mitte, Ende November. Wenn man dann neu kauft, dann trifft das zu mit den verringerten Aktivierungen. Wenn du aber eine ältere Lizenz hast, also wenn du die Vorversion hast, dann behältst du auch nach dem Upgrade deine Aktivierung, also weiterhin die drei Rechner bzw. zwei Rechner, je nach Version. Weil diese Lizenz ist bei denen auf dem Server gespeichert und wenn du die upgradest, dann ist da hinterlegt auf deren Servern, wie viel Aktivierung du hast und die bleiben stehen, wenn du eben vor diesem Zeitraum gekauft hast. Ärgerlich ist das so ein bisschen für die Leute, die genau in diesem Zeitraum vielleicht eine Demo-Version hatten und das auf mehreren Rechnern aktiviert haben und dann gesagt haben, bingo, das ist es und mit der 21 mache ich jetzt das Upgrade und dann haben sie ein Problem. Das aber dürfte eher die kleinere Gruppe sein. Also das ist erstmal so, das sagt der Supporter auch, wir verlinken da mal einen Beitrag zu dem Forum bei Capture One bzw. bei Phase One, wo das nochmal geschildert wird. Da wird immer wieder gesagt, nein, du behältst deine Aktivierung, die du schon hattest. Mir war dann unklar, ob das passiert, wenn man auch Versionen überspringt, weil es gibt ja sowohl Abo, wo man halt nicht überspringt, aber auch die Einmalkäufe konnte man ja nach wie vor machen. Und viele haben jetzt noch vielleicht eine Version 12 gehabt, haben dann eben halt die 20 ausgelassen und wollen dann eben jetzt auf die 21 gehen. Wie sich das da verhält? Und da hatte ich dann ein Zitat gefunden von jemandem, der sagt, this is ridiculous, got perpetual version Capture One 20, Fuji, also die kleine Version, got two licenses, am 26. November upgraded to Fuji subscription model and bang, only one license left. Das heißt, wie das jetzt läuft, wenn du vorher die Einmalkaufversion hattest und dann auf das Abo-Modell wechselst, da würde ich vielleicht mal direkt Kontakt mit dem Support aufnehmen und würde sagen, ey Leute, ich hatte hier eine Lizenz mit zwei Rechnern und jetzt will ich ein Abo haben und euch regelmäßig Kohle geben und ihr bestraft mich. Vielleicht können die da was machen oder es ist so gar nicht beabsichtigt. Wir verlinken bitte dann nochmal einen Eintrag zu einem anderen Forum, den habe ich hier bei uns ganz unten dran gehangen, wo auch noch bestätigt wird von Usern, dass eben die Aktivierungen erhalten bleiben, auch wenn man schon eine ältere Version hatte. Aber da hatte einer konkretes Problem, dass er eben auch die Beta-Version installiert hatte und dann die finale Version installiert hat. Und dann gab es da auch ein Problem, dass er dann nur noch die geringeren Aktivierungen hatte. Und dann musste er so einen kleinen Regentanz mit Deinstallation und Installation und Lizenzdeaktivierung und Reaktivierung machen, damit er wieder seine alten Aktivierungen bekommt. Da musste er, glaube ich, erstmal alle Rechner wieder abmelden von der Lizenz und dann die Lizenz updaten. Und hat aber beschrieben in dem Blogbeitrag, falls das Problem sein sollte. Ansonsten kann man so ein bisschen Entwarnung geben, es sollten keine Aktivierungen verloren gehen. Vorbehaltlich Wechsel zwischen Einmalkauf und Abo oder umgekehrt. Das, wie gesagt, dann gegebenenfalls mal mit dem Support klären. Es bleibt aber unterm Strich zu sagen, dass das ein verdammt undurchsichtiger Schritt ist, der zwar in der FAQ dann beschrieben ist, aber wenn du dann schon irgendwie eine ganze Bildschirmseite oder anderthalb brauchst, irgendwie, also hängt jetzt von der Bildschirmgröße ab, zu beschreiben, welche Version in welchem Zustand, ab welchem Datum, wie viel Aktivierungen und das alles, um eine Aktivierung zu streichen, statt sich zu freuen, da irgendwie der Player neben Adobe zu sein, der noch empfohlen wird.
Ja.
Das finde ich ein bisschen schwierig, weil Capture One ist sowieso teurer als Adobe. Also auch wenn du in das Abo-Modell reingehst, dann hast du ungefähr den doppelten Preis, so roundabout. Und bei Adobe hast du noch einen Photoshop mit dabei. Das hast du bei Capture One halt nicht.
Und generell ist es natürlich immer nicht so ganz opportun, wenn man Leuten was wegnimmt, was sie vorher schon hatten.
Überhaupt nicht.
Also du kannst, da gibt es ja unendlich viele Mengen, das Businessmodell anders aufzuziehen, aber den Leuten quasi was geben und dann zu sagen, so, jetzt machen wir es weg, da wirst du quasi fast immer irgendwie was, irgendwelchen Gegenwind sehen. Das ist halt so.
Die merken gerade, dass das ganz schlechte Stimmung hinterlassen hat, was sie da gemacht haben. Aber wie gesagt, auch wenn es wahrscheinlich weniger trifft, als es erstmal klingt.
Aber es sieht nicht gut aus.
Es sieht überhaupt nicht gut aus.
Ein Geschmäckle hat das.
Und vor allen Dingen hast du ja auch das Problem, Leute, die das immer weiter hinausgezögert haben, die gesagt haben, ja, aber jetzt meinen ganzen Workflow wechseln und so weiter. Wenn die jetzt sagen, okay, komm, Version 21, da sind jetzt die Features drin, da ist der schnelle Pinsel drin, da kann ich jetzt schnell die Pinselgröße, Weichheit ändern. Das ist das, worauf ich noch gewartet habe, weil ich das ständig brauche. Jetzt gehe ich den Schritt, den mir hier meine zwei, drei Kollegen alle empfohlen haben. Und jetzt kaufst du das und kannst nicht machen, was deine zwei, drei Kollegen damit machen, die dir das empfohlen haben. Das ist einfach shady, wirklich.
Jochen nennt das Phishing for Shitstorm.
Ja, das trifft's, glaube ich.
Ja, und zwar mit ganz viel Köder.
Das ist nicht gut. Also, und es kommt noch dazu, dass es wohl, das habe ich zumindest gelesen, jetzt in mehreren Forenbeiträgen, dass es sowieso mit jeder neuen Version, mit jeder großen Version immer wieder so ein Hassle ist, irgendwie das Update zu installieren und die Lizenz zu aktivieren. Dann sind die Server überlastet. Das kennen wir zum Beispiel bei Apple ja auch sehr gerne. Da gab es bei Big Sur gab es auch den großen Trouble, dass die Programme nicht mehr starteten, weil Server überlastet waren. Und das hast du eben bei Phase One auch. Und dann kommt aber dazu noch das Problem, dann, wenn du eine neue Lizenz hast, wie du dann vorgehen musst. Der eine beschreibt das in dem Forum, was wir da verlinken, sehr schön und auch sehr episch. Das ist auch ein schöner Rand in diesem Forum, aber sehr sachlich geschrieben, muss man sagen. Wo er sagt, also Capture One oder Phase One ist immer sehr speziell, was die Aktivierung der Software angeht. Und mit keinen zwei Versionen ist das Vorgehen dasselbe, weil die Webseite jedes Mal anders aussieht. Jedes Mal ist der Weg, den du gehen musst, ein anderer, bis du dann endlich mal deine Software wieder am Start hast.
Also die haben da keinen Standardprozess oder sowas?
Ja, schon, aber jedes Jahr einen anderen, offensichtlich.
Ja, okay.
Ja, also der eine schreibt in dem Forum zum Beispiel auch, Adobe hat mit dem Abo-Modell eigentlich das geschafft, dass viele gesagt haben, okay, komm, zu dem Preis bezahle ich es, statt irgendeine gecrackte Software zu benutzen, weil es wirklich günstige Preise sind, muss man wirklich sagen, im Verhältnis zu den Einzelkäufen. Und gerade kleine Selbstständige oder kleine Firmen, da sind wirklich viele gecrackte Versionen unterwegs, was man so hört. Und das hat Adobe offensichtlich rausgeschafft mit sehr günstigen Abo-Preisen. Und Capture One versucht offensichtlich gerade das Gegenteil zu erreichen. Also das Upgrade möglichst unattraktiv und möglichst kompliziert zu machen, bis du irgendwann sagst, also wisst ihr was, Leute, leck mich am Arsch, jetzt gucke ich, wo ich hier irgendwo einen Crack runtergeladen kriege, weil dann kann ich es wenigstens einfach nur mal benutzen. Das ist der Moment, wo man sagen möchte, gib mir einfach eine Kontonummer, ich überweise dir das, ich lade aber die Crack-Version runter. Ist das okay? und das kann es doch nicht sein, Phase One, wirklich nicht.
Nee, nicht wirklich. Na gut, lass uns mal, wenn wir gerade von Phase One sprechen, dann sprechen wir jetzt nochmal bei kurz über Adobe und zwar da über Lightroom. Der Walter hat nämlich eine Frage. Mein Desktop-PC ist mittlerweile in die Jahre gekommen und ich überlege mich komplett zu veräppeln.
Ja, sehr schön gesagt, ja. Kann man mal machen.
Kann man mal machen. Das war ich zu, das, was ich zu dem M1 gehört habe, finde ich sehr spannend. Gibt es eine unkomplizierte Möglichkeit, mit meinem Lightroom-Katalog von einem PC auf einen Mac umzuziehen? Vielen Dank vorab und besonders auch danke für euren klasse Podcast. Beste Grüße, Walter. Ja, die gibt es, die Möglichkeit. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet. Aber nur noch mal ganz kurz, die sowohl Katalogdateien als auch Preview-Dateien und so weiter sind kompatibel. Du kannst sie einfach rüber kopieren und fertig. Das heißt, das Lightroom selber, die Software muss natürlich installiert werden. Und dann siehst du da, kannst du diese Katalogdateien und alles, was neben den Katalogdateien steht, Previews, Smart Previews und was weiß ich alles, kannst du quasi einfach rüber kopieren, irgendwo hin, wo du willst, alle ins gleiche Verzeichnis. Und dann brauchst du nur noch aus Lightroom den neuen Katalog oder den rüberkopierten Katalog öffnen und das tut.
Oder eben Doppelklick auf die LR-Cut-Datei.
Oder Doppelklick auf die LR-Cut, genau.
Ich würde sogar so weit gehen und sagen, wenn du keinen etablierten Workflow mit Smart Previews und Ähnlichen hast, dann kopier tatsächlich nur die LR-Cut-Datei rüber und stell eben sicher, dass du Zugriff auf die RAW-Dateien hast, die du vielleicht im Netzwerk liegen hast. Oder wenn sie eben auch auf der Platte sind, kopier die gesamte Verzeichnisstruktur mit deinem RAW-Verzeichnis, also die mit den RAW-Bildern rüber. Und dann öffnest du die LR-Cut-Datei, dann hast du keine Previews, die werden dann aber neu erzeugt, wenn sie gebraucht werden, also wenn sie zur Anzeige kommen, dann wird das gleich neu erzeugt, da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, dann hast du gleich aufgeräumt an dieser Stelle. Und wenn er dann das erste RAW oder wenn er die RAW-Bilder nicht findet, dann zeigt er die in der Übersicht, in dem Bibliotheksmodus mit so einem kleinen Ausrufezeichen an. Da kannst du draufklicken und dann sagst du neu verknüpfen oder so ähnlich heißt das, da kommt so ein Menü hoch und dann sagst du ihm, wo dieses eine RAW-Bild ist, was du da gerade angeklickt hast. Und wenn die Verzeichnisstruktur dieselbe ist wie vorher, findet er hinterher auch alle anderen wieder. Das ist sehr schön gemacht. Eigentlich total simpel.
Gut, und wo wir gerade bei Lightroom sind, bleiben wir kurz bei Lightroom. Du hast ja noch ein bisschen rumgetestet mit dem M1.
Ach, getestet und nicht, gearbeitet habe ich.
Du hast richtig gearbeitet damit schon. Ja. Also du hast ja jetzt auch so ein M1 und da das etwas dickere Modell, was
ja, das unterscheidet sich ja nicht viel.
Also eher MacBook mit ein bisschen mehr Speicher, ne?
Genau. Gut.
Also dann, hast du mitgearbeitet und?
Genau, also nicht großartig, ich habe kein großes Shooting gehabt, aber ich hatte halt 10 Bilder oder sowas, die ich ein bisschen bearbeiten wollte. Und außerdem hatte ich noch so 2 Bilder dabei, wo ich dann mit Affinity Photo halt einen Text reinmachen will. Und das mache ich eben auch mit Edit In oder Bearbeiten In. Und dann lasse ich eben aus Lightroom heraus Affinity Photo öffnen, um dann eben die Layer abzuspeichern und das dann gestapelt zu haben in Lightroom und so weiter. Also war so eine kleine Mini-Shooting-Bearbeitung. Und da mal so ganz kurz nur die ersten Eindrücke. Wer jetzt noch am Grübeln ist, soll er sich das jetzt schon trauen, auf ein M1 zu gehen oder lieber noch nicht. Zu Lightroom Classic kann ich sagen, einfach nur hammergeil. MacBook Air, also ich kann jetzt nicht zum MacBook Pro reden, da habe ich auch gehört, der Lüfter geht auch eigentlich nicht wirklich an dabei. Aber das MacBook Air hat ja gar nicht erst einen Lüfter. Das heißt, es ist einfach so leise. Endlich Lightroom bearbeiten.
Hast du jetzt, also was ich ja gehört habe, ist, dass dann so nach 10 Minuten oder so, wenn du richtig intensiv mit dem Ding arbeitest, dass er dann langsamer wird, so ein bisschen throttelt, die CPU. Hast du nichts gemerkt?
Nichts, was ich bemerken würde. Also das ist ja auch Tests, die ich gesehen hatte bei YouTube. Wenn du den wirklich nonstop mit irgendwelchen 3D-Renderings oder was beschäftigst, ja, dann fängt er irgendwann und throttelt ein bisschen. Ist er dann immer noch schneller als der Intel-Rechner, ungedrosselt. Aber sobald du aufhörst, erholt er sich halt auch total schnell wieder. Und wenn du mit Lightroom arbeitest, das kriegst du nicht mit. Du hast ja immer wieder Bearbeitungspausen dazwischen. Wirklich null Probleme. Die Regler sind super schnell, also sehr, sehr direktes Feedback bei allem, was du machst. Und wie gesagt, ich habe ganz. Und
das ist jetzt aber immer noch die Intel-Version.
Das ist die Intel-Version.
Die übersetzte Intel-Version.
Ja, die läuft unter Rosetta da. Das ist alles super knackig, wenn du da am Regler ziehst. Also bei den meisten Reglern überhaupt gar keine Verzögerung. Selbst wenn du auf Entrauschen klickst, dann hast du quasi so fast instantan irgendwie eine entrauschte Vorschau. Und ich habe das Ganze gemacht, unter anderem mit Bildern, 45 Megapixel hier von der Nikon Z7 II. Das ist der Hammer, wirklich. Das ist hammerhart. Also brutal geil. Einmal hatte ich ein Problem mit Lightroom Classic. Da hatte ich dann einfach ein paar Bilder importiert. Das waren JPEG-Bilder. Die hatte ich importiert, also wollte die bearbeiten. Das war eine Kundengeschichte. Und dann wollte ich diese Bilder wieder exportieren, die bearbeiteten. Und dann tat sich nichts, der Fortschrittsbalken. Und da ja auch kein Lüfter geht, weißt du auch nicht, ob er was tut. Und dann dachte ich, scheiße, jetzt wahrscheinlich doch nicht alles perfekt, hat sich aufgehangen. Und dann habe ich halt Lightroom Classic abgeschossen, neu gestartet, habe den Export nochmal aufgerufen. Diesmal wollte der Fortschrittsbalken anfangen, hat gesagt, oh, da existieren die Dateien schon am Ziel.
Das heißt, exportiert, aber das nicht gezeigt, dass es getan hat,
ich vermute, es war nur ein Aktualisierungsproblem, weil es waren 4 von 5 Bildern waren schon da.
Jetzt ist Boris gerade stehen geblieben.
Oh, jetzt stehe ich. Bin ich jetzt wieder da?
Jetzt bist du wieder da.
Wunderbar.
Ja, was auch immer.
Keine Ahnung.
Mach einfach weiter. Ich glaube, der Stream läuft noch. Läuft der Stream noch? Ja.
Schauen wir mal.
Der läuft noch.
Also du hast 4, 5 Bildern waren schon da, als ich dann abgeschossen hatte. Also war das wahrscheinlich ein Anzeigeproblem. Aber mit sowas muss man wahrscheinlich leben in so einer emulierten Umgebung. Dann das Bearbeiten in Affinity Photo, also öffnen in Affinity Photo, war überhaupt kein Problem. Ist aufgegangen, Bild wurde angezeigt. Das hat beim ersten Mal ein bisschen länger gedauert. Keine Ahnung, warum.
Haben die, die haben aber doch schon eine Universalversion.
Affinity Photo ist schon Universal, genau.
Also da musst du nicht die App übersetzen erstmal.
Nö, das nicht. Aber beim ersten Mal hat es irgendwie gedauert, bis das Bild übergeben wurde. Beim zweiten Mal war es schnell. Keine Ahnung, warum. Speicher war auch nicht voll. Ansonsten hat das alles funktioniert. Ich konnte also in Affinity Photo ganz normal arbeiten, wie man sich das so vorstellt. Aber es gab eine Auffälligkeit, und zwar, wenn ich Text setze, dann gehe ich normalerweise auf das Textsymbol, ziehe einen Textrahmen auf in Affinity, um die Größe einzustellen, schreibe ein paar Wörter dahin oder ein paar Zeichen dahin. Und dann klicke ich in Affinity links oben auf diese Schriftauswahl. Dann klappt so die Liste mit den Schriften auf, mit so kleinen Vorschauen von den Schriften. Und wenn du mit der Maus rüberfährst, dann siehst du in Echtzeit ein Update in dem Bild, wie der Text dann aussieht. Und das hat auch funktioniert. Bin ich so ein bisschen durchgescrollt und habe ich mal zum Testen eine Schriftart ausgewählt, habe gesagt, lass mal weiter gucken. Combo-Box wieder aufgemacht mit diesen Schriften und dann war der Mouse-Over tot. Das heißt, ich hatte keine Live-Vorschau, wenn ich rübergescrollt bin.
Kleiner Bug.
Das wird sicherlich ein Bug in Affinity sein. Ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, den zu melden. Vielleicht ist er dann auch schon mit dem nächsten Update raus. Ich weiß es nicht. Aber das war mir aufgefallen, war ein bisschen lästig. Musste man halt wie so ein Höhlenmensch früher halt jede Schrift, die man mal sehen wollte, anklicken. Hat dann ein bisschen länger gedauert.
Wie so ein Tier.
Also das war mir aufgefallen, hat jetzt nichts mit Lightroom zu tun, wird ein Affinity-Problem gewesen sein. Aber mei. Ansonsten kann ich nur sagen,
keine Beschwerden.
Also hätte ich jetzt vor einem Vierteljahr mir noch ein iPad gekauft, um in Ruhe Fotos zu bearbeiten mit Lightroom, hätte ich mich jetzt geärgert. Muss ich tatsächlich sagen. Richtig
Geil. Was sollen wir sagen? Also ja, ich habe ja jetzt tatsächlich, also ich habe ja die ganz kleine Version mit nur 8 GB und ja, habe da echt so überlegt, soll ich 8 GB RAM oder nicht? Oder ne, dann habe ich gesagt, ja gut, mach's jetzt mal. Ich brauche sie ja wirklich nur für Lightroom und für Schreiben. Ne? Das sind die zwei Sachen. Mhm. Und ansonsten halt mal als Not-Backup, falls hier die große Kiste abfackelt, vor der ich gerade sitze. Und das... Und dann habe ich tatsächlich mal so, also bei mir läuft immer iStatMenus, ne, das kennen die Macianer, das zeigt dir dann, wie die CPU gerade ausgelastet ist und wie das Speicher voll ist und so weiter, weil ich da gerne so ein Auge drauf habe und vor allem auch, weil du hörst ja jetzt kein Lüfter mehr. Also, du kriegst nichts mit. Aktivitätsanzeige. Früher war das Rattern der Festplatte, an der man noch was ablesen konnte. Dann war es irgendwann der Lüfter. Und jetzt ist halt einfach ruhig. Und deshalb möchte ich gerne wissen, was da geht. Und deshalb läuft das bei mir. Und dann war auch tatsächlich natürlich, wenn ich mal so parallel finde, die Designer und Lightroom und noch mal was, dann ist natürlich der Speicher tatsächlich mal irgendwann am Ende. Und habe ich mal so reingeguckt. Ja, und dann war der tatsächlich am Swappen. Aber ich habe nicht viel davon gemerkt. Also es ist ein bisschen langsamer geworden, natürlich, aber das Swappen mit 2 GB pro Sekunde, weil die SSD so schnell ist, ist auch irgendwie, also ja, egal. Lass
uns er fängt ja auch so an, schwärmen. Den alten Speicher da auszuswappen und nicht an den du gerade brauchst. Also das ist schon relativ clever gemacht.
Wie schönes auch Ding. Immer, wir sind beide, glaube ich, ganz happy mit dem Ding und
weitere Updates werden folgen.
Genau, dann folgt jetzt mal was ganz anderes.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Tja, wir werden nämlich wieder unterstützt von Jimdo und ich stelle fest, meine Hintergrundbeleuchtung lässt sich nicht umschalten. Müsst ihr jetzt mitleben, dass sie sich nicht ändert. Wir werden unterstützt von Jimdo, wo ihr euch Webseiten bauen könnt, die besser funktionieren als meine Hintergrundbeleuchtung. Das ist auch schon was. Und das sage in diesem Fall nicht ich, sondern das sagt der Christian. Der hat uns nämlich geschrieben. Moin Boris und Chris, vielen Dank für die vielen Stunden mit eurem unterhaltsam präsentierten Informationen. Wenn ich bislang auch noch nicht live dabei war, so höre ich mir doch fast jede Woche euren Podcast aus der Konserve an. Eure regelmäßige Werbung für Jimdo hat nun endlich auch bei mir Früchte getragen.
Yes!
Vor schon etwas längerer Zeit hatte ich Gelegenheit, die Wände einer Anwaltskanzlei mit Fotos unserer Heimatstadt auszustatten. Ihr hattet mir damals wertvolle Hinweise zur Preisgestaltung etc. gegeben. Danke auch nochmals dafür. Sehr gerne. Bei einigen Mitmenschen scheinen die Bilder Anklang zu finden, sodass ich mittlerweile auch noch Bilder in einer Arztpraxis hängen habe. Da sich die Laufkundschaft immer mal wieder nach einer Homepage erkundigt, auf der sie sich informieren können, musste nach langem Zögern doch mal eine Lösung her, sag ich ja. Bislang hatte ich nur Fotos in der Foto-Community oder auch mal bei Flickr veröffentlicht, das schien mir aber etwas unpassend. Was lag da also näher, als eure so warme Empfehlung auszutesten? In der Tat ging alles recht schnell. Das Baukastenprinzip erklärt sich fast von selbst und eigentlich müsste für jeden Geschmack etwas dabei sein. In wenigen Stunden, schreibt ihr hier, war die Seite zusammengestellt, wobei der weit größte Zeitaufwand beim Aussuchen der Fotos lag. Das kenne ich übrigens sehr gut. Also in 3 bis 5 Minuten ist die Seite am Start und getextet, also vor allem, wenn nur wenig Text drauf muss. Aber welche Bilder zeigt man? Zwar würde ich gerne hier und da mal einen Button entfernen wollen oder eine andere Anpassung vornehmen, das lässt der Editor aber nur im begrenzten Maße zu, sodass das Baukastenprinzip Segen und Fluch zugleich sein kann. Für mich als purer Anwender überwiegen aber eindeutig die Vorteile. Das ist auch das, was ich sage. Also wenn du halt ganz bestimmte rosa Blümchen mit Karo-Ecken haben willst, dann wird es halt schwierig, aber dann wird es eben auch teuer, weil individuell ist dann immer aufwendig. Tja, eine leichte Form von Überforderung stellte sich dann aber doch ein, als ich in die Einstellung für Google Analytics gegangen bin. Das waren dann doch zu viele böhmische Dörfer für mich auf einmal. Da brauche ich sicherlich noch etwas Zeit. Es gibt zum Beispiel auch noch einen Support, den könntest du mal fragen, ob er dir hilft. Dennoch, insgesamt bin ich zufrieden und mögliche zukünftige Kunden finden schnell zu mir. Beim Start habe ich dann noch einen Knopf übersehen, wo ich euren Gutscheincode hätte eingeben können. Na egal, ich wünsche euch schöne Feiertage und ein gesundes neues Jahr.
Da habe ich immer. Da würde ich mal den Support fragen.
Ich habe mal den Tipp gegeben, den Support anzuschreiben und vielleicht mal darauf hinzuweisen, dass das ein bisschen unübersichtlich war, wo man den Gutschein eingeben konnte. Vielleicht war das einfach zu gut versteckt. Kennt man ja. Dann freuen wir uns beide. Dann wissen die, dass du von uns gekommen bist und du kriegst vielleicht noch die Rabatte. Musste mal
gucken. Genau.
Ja, also, das ist die Seite christian-pichol.de.
Mit K-K-R-I-S-T-I-A-N. Genau. Wir haben es in den Shownotes verlinkt und gerade auf dem Bildschirm zu sehen.
Und das ist eine sehr schöne minimalistische Seite, die er gemacht hat. Das gefällt mir wirklich sehr schön. Also er hat die Startseite mit einem Eröffner, wo er mal da sitzt, nicht mit der Kamera vor dem Gesicht, sondern mit zwei Objektiven an den Augen. Das ist mal eine andere Version. Mhm. Er hat aber auch in dem Übersicht dann wirklich ein Bild von sich, wo man ihn mal sehen kann. Das kommt sehr sympathisch rüber. Und er hat eben das Portfolio. Das heißt, er hat eigentlich nur drei Menüpunkte. Eine Kontaktaufnahme, die Startseite und eben das Portfolio. Und im Portfolio, das hat er sehr geschickt gemacht, das hat mir sehr gut gefallen. Er hat da nämlich so kleine Diashows untereinander gemacht, wo immer ein Bild in groß zu sehen ist für jede Bilderstrecke. Und dann kann man entweder warten, bis das nächste angezeigt wird, oder man klickt einfach selber weiter, wenn einem das zu lange dauern sollte. Und durch das Scrollen hat man dann eben immer eine Bilderstrecke vor sich am Bildschirm. Und das macht es sehr, sehr ordentlich, sehr aufgeräumt. Die einzelnen Bilder sind groß, ohne dass
sind
ich noch groß irgendwo
Bilder.
Hinklicken muss. Ja? Und er hat sehr, sehr kreative Ideen, was diese Bilder angeht. Also ich kann euch alleine für Ideenfindung auch die Seite mal empfehlen. Klickt da gerne mal drauf bei ihm. Sind sehr schöne Gedanken, wo man auch wieder sehen kann, was es eben ausmacht, nur ein Bild zu haben oder eine kleine Serie zu haben, wo die Bilder dann sich gegenseitig ergänzen oder etwas erzählen. Ja. Das ist schön. Also, hat gut geklappt, Christian. Super Seite. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, da mal ein bisschen rumzustöbern. Funktioniert gut. Und wenn ihr sowas auch mal machen wollt, dann könnt ihr kostenlos starten auf happyshooting.de/Jimdo. Ich empfehle euch, damit einen Dolphin zu starten, weil das wirklich das Einfachste ist und auf allen Displays sofort gut aussieht, ohne dass man groß drüber nachdenken muss. Spielt ein bisschen mit rum. Das ist kostenlos, bleibt kostenlos. Und wenn ihr dann eine richtige Domain hinterlegen wollt und eben Google SEO, dass ihr auch gefunden werdet und so weiter, dann gibt es eben die kostenpflichtigen Pakete, wo all das möglich ist. Schaut euch an, was da auf euch zutrifft. Ihr könnt auch klein anfangen und dann eben später upgraden, wenn das für euch interessant ist. Denkt auf jeden Fall, im Gegensatz zu Christian, sucht ein bisschen nach dem Code, wo der Gutschein eingegeben werden kann, und da tragt ihr dann Belichtigung rein mit zwei I's. Belichtigung, zwei I's für 20% auf die kostenpflichtigen Pakete, und das ist doch auch schon was. Tja, ja. Dann sagen wir viel Spaß beim Webseitenbau und schickt uns gerne wie Christian hier an info@happyshooting.de eure Seite, wenn wir die hier vorstellen dürfen. Und wir sagen danke an Jimdo für den tollen Support.
Ja, und wir haben sie dann hier auch im Video. So, weiter geht's, und zwar mit ProRaw. Da haben wir so ein paar Informationen hier, weil das ist jetzt gerade frisch rausgekommen. Heute ist es ein bisschen Apple-lastig, sorry, aber das ist halt nun mal so.
Die haben auch ganz schön Gas gegeben.
Ja, haben sie. Das ist auch das ist dieses neue, ja, was ist es denn jetzt? Also es ist also erstmal Smartphones, und zwar nur die zwei ganz großen, das 12 Max und das 12 Max Pro oder Pro Max.
Das Pro immer. Und das Pro Max. Mhm.
Genau, die können das. Das heißt, ich mit meinem 11er kann da erstmal gar nichts, aber man sieht es halt jetzt schon überall. Und was macht das ProRAW? Meines Wissens, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ein RAW-Format, was aber noch so Bearbeitungsschritte drauf hat, die aber nicht reingebacken sind. Also so ähnlich wie in Lightroom. Du hast quasi eine so eine Anleitung, mach das, mach das, mach das, und dann siehst du das Ergebnis, kannst aber drunter immer noch alles ändern, ohne dass das RAW dabei in irgendeiner Form verändert würde, das Original RAW.
Und vor allen Dingen ist vor allen Dingen nicht das RAW aus einer Aufnahme, sondern die Tricks, die die Kamera drauf hat mit Nachtbildern, wo halt diverse Aufnahmen zusammengeschaltet werden, oder mit diesen hochauflösenden Geschichten, mit diesem Clearview oder wie sie es nennen, wo mehrere Aufnahmen miteinander verschaltet werden. Das wird alles zusammengebacken, aber eben nicht zu einem 8-Bit-JPEG-File oder Hike-File, sondern eben zu einem RAW-File, wo also der Weißabgleich noch nicht feststeht, wo die Schärfe noch nicht feststeht und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich den Vorschlag, den Apple auch automatisch machen würde, wenn man sich das Bild eben in der Bildübersicht anschaut. Aber man hat eben Einfluss auf jeden Parameter, zum Beispiel auch was die Entrauschung angeht. Also es ist schon ein RAW, aber es ist schon auch ein berechnetes RAW, wenn man so will. Aber das ermöglicht eben Dinge, eben zum Beispiel die faszinierenden Nachtaufnahmenmöglichkeiten, die mit dem iPhone 12 einfach möglich sind, zu kombinieren mit einer RAW-Bearbeitung, was mit einer Aufnahme nicht sinnvoll möglich wäre, weil da würdest du dann halt auch nichts sehen. Oder es wäre so verrauscht, dass du es nicht gebrauchen kannst.
Ja.
Das ist schon ganz pfiffig gemacht. Und es gibt halt auch schon Dritt-Apps, Drittanbieter-Apps, die eben diese Dateiformate auch bearbeiten können auf den entsprechenden iOS-Geräten. Und da gibt es zum Beispiel, wie heißt sie? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Halide heißt sie.
Halide.
Halide, Halide geschrieben. Und da gibt es mal wieder einen Blogbeitrag dazu von Austin Mann. Das hatten wir schon mal verlinkt oder den hatten wir schon mal verlinkt, als die iPhone 12 Geräte rausgekommen sind. Da hat er die Kameras natürlich gleich getestet. Und jetzt hat er sich eben das Pro Raw mal angeguckt. Ich glaube, er steht da auch zusammen mit Halide. Halide? Halide? Halide?
Halide.
Ich sag Halide. Das ist Halide. Das ist valide, Halide zu sagen, finde ich. Das ist Halide. Und ich glaube, der steht in Verbindung mit denen. Frag mich nicht, ob der, keine Ahnung, ob der nur Markenbotschafter ist oder da verbandelt ist oder da mitentwickelt. Ich weiß es nicht genau. Aber ich sehe ihn immer im Zusammenhang mit Halide. Jedenfalls hat er das mal getestet und ich finde, das ist schon recht beeindruckend. Bei normalen Lichtverhältnissen, ja gut, dann kannst du eben wie bei RAW üblich nachträglich den Weißabgleich ändern und verschiedene Späße machen. Aber bei den Nachtaufnahmen kriegst du plötzlich Details raus, die vorher in der automatischen Bearbeitung einfach nicht mehr drinne waren. Da werden dann Sterne weggerechnet, weich gezeichnet. Er hat da halt die Milchstraße zum Beispiel. Im Video kann man es nochmal sehen. Da die Milchstraße und dann siehst du halt so diesen farbigen Nebelschwaden da über den Himmel und in der Originalaufnahme ist das alles total wischiwaschi und blobby und so wasserfarbig und die bearbeitete RAW-Aufnahme ist halt knackig scharf, da siehst du viel mehr.
Also erstmal musst du überhaupt erstmal, also ich muss erstmal in meinem Kopf zusammenbringen, dass, ich meine, vor 5 Jahren hättest du dir vorgestellt, dass du da überhaupt mal die Milchstraße mit einem Smartphone fotografieren kannst und das dann noch so ordentlich rauskommt und allein das irgendwie voneinander zu kriegen, da das, schlackert mir alles im Kopf.
Das ist Hirnexplosion, absolut.
Und jetzt wird das hier, also man sieht hier, wenn man das mal so auf der Website, wir verlinken die Website, wenn man das mal so sich da anschaut, dann sieht man es noch besser als im Video. Dann da ist schon Musik drin. Ja.
Also es wird immer noch so Vergleiche mit, also wenn man aufwendig die Milchstraße fotografiert mit einer großen Kamera, mit entsprechenden Techniken und so weiter,
dann ist wird immer das, noch besser.
Das wird
ist
immer noch gewinnen. Aber dass du mit einem Smartphone rausgehst und eine Nachtaufnahme bei, also er ist ja auch in der Gegend unterwegs, ist jetzt nicht in der Stadt unterwegs. Also wenn du wirklich einen dunklen Himmel hast, das nach oben zu richten und Sterne zu sehen und die Milchstraße nicht nur zu erahnen, sondern zu sehen, es ist unglaublich, was die Technik
da schafft. Ist das vom Stativ oder von der Hand geschossen?
Das wird da vom Stativ geschossen sein.
Weil ich meine, ich habe jetzt, wir haben für The Future of Photography haben wir noch so eine kleine uns selbst gestellte Fotoaufgabe gemacht, wo wir auch mit Nachtaufnahmen mal um uns geworfen haben, mit den aktuellen oder mit Phones aus den letzten 3 Jahren so ungefähr. Und da waren halt die Bilder erstmal alle standardmäßig aus der Hand. Und wenn der aus der Hand schießt, dann geht das bis 3 Sekunden Belichtung.
Das ist richtig. Vom Stativ 30, glaube ich.
Und er bringt es zusammen. Das heißt, er schafft das tatsächlich trotzdem knackige Resultate zu haben. Und da waren auch Sterne drauf.
Ja,
mit das dieser ist, 3 Sekunden Belichtung.
Das siehst du auch bei dem linken Bild, also wo das eben das Original ist, was heißt das Original? Das Hike-Bild halt, was Apple raus bearbeiten würde. Da sind durchaus Sterne drauf, da ist durchaus eine Milchstraße drauf zu sehen, aber die Details gehen halt verloren, das sieht alles so ein bisschen wasserfarben aus. Und als Pro
RAW bearbeitet. Hat er das alles dann auf dem iPhone bearbeitet oder in Apple Fotos? Muss er in Apple Fotos bearbeiten, dieses
Pro RAW? Ich glaube, er hat das auf dem iPhone gemacht, mit Halide.
Und das kann schon komplett Bohrer.
Ja, ja.
Okay, alles
klar. Also das ist schon echt schwer beeindruckend. Er hat dann auch eine andere Aufnahme gemacht bei Tageslicht von seiner Frau im Hintergrund mit einem sternbeleuchteten Berg. Und,
der ist nicht mit Stern beleuchtet, das ist Tageslicht.
Nicht sternbeleuchtet. Ich meine, doch Stern, von der Sonne beleuchtet.
Sonnenbeleuchtet
ist Stern. Natürlich ist er vom Stern beleuchtet. Was sagst du denn? Ist vom Stern beleuchtet der Berg. Das finde ich auch gut, das sollten wir jetzt immer so sagen. Ah, ein Stern.
Ich kann Sternfotografie.
So schaut's aus. Ja. Guckt euch das an auf der Seite. Es ist toll. Und dann gibt's eben andere Stellen, wo es dann nur Nuancen sind, dass du einfach mehr Farben noch drin hast, die dann nicht verloren gehen. Ihr klassisches RAW-Thema halt. Es ist beeindruckend. Es ist beeindruckend und wenn jetzt auch immer mehr Bildwinkel noch dazukommen, ne, also jetzt schon drei Optiken drin in so einem Teil, das wird immer mehr ein Ersatz für die Kamera. Das muss man tatsächlich so sagen. Es gibt immer noch Dinge, die die nicht können, natürlich, oder die eine große Kamera besser kann. Aber das Smartphone hast du halt einfach echt immer dabei. Das ist unfassbar, was da rauskommt. Also ganz großes Kino.
Und es wird nicht schlechter, glaube ich.
Nee, das glaube ich auch.
Es wird immer besser. Es ist schon, also trotzdem, es tut natürlich weh, wenn du dir über viele Jahre diese technischen Skills angeeignet hast, das mit den großen Kameras zu machen, und dann kommt da plötzlich hier so ein Hosentaschenpimpf daher und sagt, ey, ich mach doch mal auf einen Klick. Du hast natürlich immer noch nach wie vor, musst du komponieren, musst du den Moment finden, musst du, also du hast einfach noch genügend Aufgaben immer noch beim Fotografieren. Deine Skills werden halt mehr verlagert vom Technischen in die künstlerische Richtung.
Also bei dem Austin Mann sieht man das auch in seinen Blogbeiträgen zu den ganzen iPhone-Kameras, was er da an Bilder shootet. Diese Bilder sind zu 99% nicht deswegen so beeindruckend, weil die Technik so geil ist. Das sind so die letzten 1-2%, würde ich sagen. Sondern sie sind deswegen so geil, weil der Mensch einfach weiß, was ein gutes Bild ausmacht, was die Bildkomposition, die richtige Zeit und der richtige Ort ausmacht und da viel Zeit und Geld und Energie in die Reisen und in das Warten auf das richtige Licht setzt. Das muss man einfach auch sagen.
Aber zur richtigen Zeit am richtigen Platz sein ist tatsächlich sehr zentral für viele Fotos, speziell Landschaften, aber auch andere Dinge.
Ist schon so.
Fuji, der Thorsten hat uns einen Link zu einer App geschickt.
Und ja, zwar, ich habe sie nicht getestet.
Filmrezepte, was ist das genau?
Genau, Filter quasi. Also es gibt ja in den Fuji-Kameras eingebaut Filmsimulationen oder Emulationen, dass du halt deine Bilder schießt und dann in der Fuji-Kamera werden die nach einem bestimmten Film eben in dem Look halt dann bearbeitet und als JPEG abgespeichert, wenn man das möchte. Und da gibt es jetzt eine App für iOS, die Fuji X Weekly Film Recipes. Wo man das eben auch machen kann und da eben wohl auch Bilder bearbeiten kann von seiner Fuji X-Serie-Kamera.
Ach so. Das heißt, mit dem, wie der ist Fuji X Weekly, das haben die doch von Weekly Pick geklaut.
Vielleicht einfach direkt mal Anwalt schreiben lassen.
Genau, sofort abmahnen.
Gleich.
Geht ja gar nicht.
Nee, Partnerschaft einfach suchen, erstmal direkt. Ja, wie auch immer. Also das sieht erstmal so ganz spannend aus. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich habe nur noch keine Fuji X-Kamera. Ich habe jetzt nicht ausprobiert, ob das mit anderen Bildern, die ich am Smartphone aufgenommen habe, dann auch funktioniert. Ich würde es jetzt mal vermuten, aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall steht da, wenn man eben eine Fuji Film X-Kamera hat, dann gibt es eben Filmsimulation-Rezepte in dieser App, die kompatibel mit dieser Ausstattung sind. Was auch immer das heißt. Aber auf jeden Fall, wenn ihr eine Fuji habt, eine Fuji X vielleicht sogar, schaut euch mal die App an. Vielleicht ist das ja was für euch. Könnt ihr mal berichten, einen kleinen Audiokommentar aufnehmen oder einen kleinen Videokommentar hierher schicken. Gucken wir mal.
Genau. Dann kommen wir zu einem, was ist es, mal wieder so eine Patentgeschichte. Die Kamerahersteller, die haben ja immer wieder Patente draußen und da gibt's dann eben diese ganzen Rumor-Sites, die dann immer diese Patente durchgucken, weil es könnte ja was Spannendes drin sein, was vielleicht kommt. Oft passiert nichts damit, aber oft sind diese Patente nur, damit man sich quasi gegen die Konkurrenz irgendwie absichert und sagt, da kannst du jetzt nicht machen, da haben wir schon ein Patent drauf. Trotzdem, das hier halte ich für gar nicht so unwahrscheinlich.
Und echt? Zwar,
okay. Ja, können wir gleich mal diskutieren. Und zwar ist das, die Frage,
unmöglich,
ob Canon den Shutter-Button durch ein Touchpad ersetzt.
Also den Auslöseknopf, der vorne ist, der mit halb durchdrücken fokussieren, also wenn man das so möchte, und ganz durchdrücken auslösen.
Ja, das ist tatsächlich die Frage. Ist das was oder ist das nix? Also ich sag jetzt mal so, aus Herstellersicht, okay? Der Hersteller hat hier ein mechanisches Teil und mechanische Teile gehen irgendwann mal kaputt vielleicht. Da kann Feuchtigkeit eindringen, da kann in irgendeiner Form was mechanisch halt kaputt gehen. Mit einem Touchpad geht da nichts mehr kaputt.
Ja.
Und zumindest nicht so wirklich. Die zweite Sache, und ich habe da tatsächlich erstmal auch sehr gezuckt, weil natürlich will ich irgendwie fühlen, na, jetzt habe ich den halb gedrückt und jetzt haben wir ganz und so. Jetzt ist es ganz interessant, weil jetzt bei einer Canon ist der Druckpunkt, glaube ich, da ist kein harter Druckpunkt. Also du hast, den Halb- und den Ganzgedrückten? Ja. Ist das tatsächlich?
Der ist zwar bei der einen Kamera ein bisschen schwabbeliger als bei der anderen, aber du merkst schon deutlich den Halbstatus, da ist ein Widerstand und dann ganz durchdrücken. Doch.
Frage mich jetzt bloß, ob das nicht trotzdem sinnvoll ist, weil viel von der Bildverwacklung kommt vom Auslösen. Ja, du brauchst eine gewisse Kraft, die du anstrengen musst und das letztendlich übst du eine Rotationskraft auf die Kamera aus und möglicherweise kann das ein Problem sein. Wenn ich mir jetzt angucke, also ich kenne das hier so vom Smartphone, ne? Da habe ich entweder hier per Knopf, aber diese Knöpfe, diese Lautstärke-Knöpfe, mit denen man das quasi auslösen kann, da ist immer irgendwie eine Bewegung drin oder ich tappe hinten auf das Display und habe da wirklich so einen federleichten Touch und da bewegt sich gar nicht mehr. Das ist also diesen Unterschied, den kennt, glaube ich, jeder heute. Auslösen per Knopf gegen Auslösen per Touch. Also der Touch ist an dieser Stelle deutlich, die Kamera bleibt deutlich ruhiger. Klar, siehst du in dem Moment aber deinen Finger und bei so einem Touchpad siehst du ihn eher nicht, aber ich könnte mir schon ganz gut vorstellen, dass man da relativ schnell weiß, wo der Finger ist, weil man hat ja den Griff in der Hand. Das heißt, man hat immer irgendwie eine Referenz quasi in der Hand. Ich könnte mir das echt gut vorstellen.
Also ich kann dir sagen, was das Einzige wäre, was ich mir vorstellen könnte, was funktionieren mag. Wenn nämlich diese Touchfläche von Apple gebaut werden würde, wie sie die Touchpads in ihren Notebooks oder hier auf so einem Magic Touchpad bauen. Da ist es ja auch so, dass ich meinen Finger drauflegen kann und die Berührung erkannt wird, um irgendetwas zu steuern, wenn ich das wollte. Wobei das schon gefährlich wäre, aus Versehen irgendwas zu verstellen. Das will man an der Stelle eigentlich auch nicht, aber mag sich ja jeder konfigurieren, wie er will. Aber bei den Touchpads bei Apple ist es ja so, dass du die tatsächlich drücken kannst, und zwar halb und voll. Das heißt, du hast zwei definierte Druckpunkte, die du auch spürst, weil es ein Taptik-Feedback gibt. Und die Simulation dieses Drückens ist so, dass du glaubst, du hättest da ein Stück Metall tatsächlich bewegt. De facto bewegt sich da genau gar nichts, was du in dem Augenblick merkst, wo der Akku leer ist oder wo das Notebook eben keinen Strom hat oder ähnliches oder ausgeschaltet ist. Da bewegt sich nichts, es ist eine starre Fläche. Und trotzdem hast du ein simulierte Zwei-Klick, also Zwei-Klick-Ebenen. Und das könnte ich mir nun wiederum vorstellen, dass man sowas machen könnte, dass du das aber wirklich merkst. Die Probleme, die ich dabei sehe, ist eben, weil sie beschreiben in diesem Patent ja auch, dass man diese Touchfläche eben auch für Einstellungen nutzen könnte. Und das halte ich wieder für blöd, weil da, wo dein Auslöser eben ist, da hältst du den Zeigefinger, weil du ja bereit bist, die Fotos zu machen. Und wenn du jetzt permanent aus Versehen da die Belichtung verstellst oder so, dann ist es schlecht. Und wenn du sie nicht aus Versehen verstellst, dann müsste der Weg wieder länger sein und es ist wieder unpraktisch, diese Einstellung zu verändern.
Ja, aber Moment. Ich meine, das ist sehr kontrovers. Also das dürft ihr auch übrigens gerne in den Kommentaren diskutieren. Ne? Das,
ich bitte darum.
Oder im Slack oder
Ich hätte noch einen Einwand. Im Winter trage ich nämlich wieder Handschuhe. Und wenn ich dann wieder dran denken muss, Handschuhe zu tragen, die mit meiner Kamera kompatibel sind.
Jetzt nimm mir doch nicht meinen Haupteinwand vorweg, bitte. Nee, es ist tatsächlich so. Also ich glaube tatsächlich, dass man das ganz geschickt machen kann mit entweder irgendwie, ich meine, okay, Canon hat Touchpad angewendet bei der ersten R irgendwas da hinten und das haben die Leute alle zum Kotzen gefunden.
Auf dem Daumen, und das war der größte Fail jemals, ja.
Richtig, aber vielleicht haben sie ja was draus gelernt und wollen das jetzt anders und besser machen. Du könntest unter Umständen, das geht ja heute schon, bei kapazitiven Displays zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, dass du die Auflagefläche des Fingers abschätzt. Ne? Dass du sagst, leicht antippen ist halb pressen und noch mal ein bisschen kräftiger drücken ist dann der Auslöser zum Beispiel. Oder dass du, wie auch immer, dass du in irgendeiner Form eine Detection machst, will der jetzt auslösen oder will er irgendwas einstellen. Da könnte ich mir vorstellen, wenn man das mit einem zweiten Knopf per Daumen hinten kombiniert, dann kann man das umschalten, das Touchpad zwischen verschiedenen Modi und so weiter. Aber du hast natürlich recht, wenn du dann feinen Finger brauchst und das Gefühl brauchst, um dann wirklich festzustellen, touchig, das ist leichter oder kräftiger oder sonst was. Handschuhe Winter.
Und das ist schon mit dem normalen Knopf schwierig und das wird damit nicht besser.
Wobei, das ist jetzt eine Fläche. Also wenn das tatsächlich so kommt, dann ist das irgendwie eine Fläche. Vielleicht gibt es ja ein Zusatzteil, was man da draufklipsen kann, über so eine Art Hotshoe. Und das ist dann wieder ein physischer Knopf.
So ein abgebissenes Stummelchen von dem Wiener Würstchen kannst du da drauflegen.
Ich Ich finde diese Idee erstmal intriguing, weil was sie natürlich damit tun, ist, sie leihen sich was bei den Smartphones aus und die Smartphones haben sich ja schon ganz viel bei den großen Kameras ausgeliehen. Also das ist so ein bisschen wie, das können wir auch, kommt jetzt zack hierher mit.
Ich glaube, das ist nur ein Patent, so wir sichern uns mal diese Idee, bevor sie wer anders hat und wenn sie jemand machen will, dann soll er uns bezahlen. Soll er uns erstmal zeigen, wie das geht. Ja, das kommt nicht.
Na gut.
Obwohl ich Canon zutraue, dass sie sich das trauen. Einfach nur, um irgendetwas anders zu machen. Sie haben es mit diesem Touch-Ding auf der Rückseite gemacht. Und wann hätten Firmen jemals gelernt? Also klar, bei der nächsten Kamera haben sie es richtig gemacht. Aber dann bringen sie eine neue Serie raus. Warten wir es mal ab. Feuchtigkeit könnte auch ein Problem sein, wenn du bei Regenwetter unterwegs bist. Eieiei.
Tja.
Nein, kommt nicht.
So, jetzt hast du für das nächste Thema 10 Minuten. Schaffst du das?
Weiß ich nicht, ob ich da 10 Minuten für brauche.
Du hast nämlich also mit der Z7 II noch ein bisschen gespielt, die der Alex dir zur Verfügung gestellt
hat. Ganz genau. Also nochmal viele Grüße an Alex. Ne? Gute Besserung weiterhin. Danke, dass ich noch ein bisschen mit der Kamera hier rumspielen kann. Ja, ich schaue mir die halt so nach und nach an. Mir fehlt halt im Augenblick so ein bisschen das richtige Einsatzgebiet. Weil es halt ein bisschen schwierig mit draußen rumlaufen und Leute treffen und Shootings machen und so. Aber ich spiele halt ein bisschen mit rum, mache ein paar Bilder. Und was mich nach wie vor fasziniert, weil dieses 50mm 1.8, das sieht ziemlich groß und wuchtig aus, ist aber verdammt leicht. Das heißt, wenn diese Kamera so vor einem auf dem Tisch liegt und man greift die, auch wenn sie sehr kompakt aussieht, sieht sie schwerer aus, als sie sich dann tatsächlich anfühlt, wenn man sie hochhebt. Das überrascht mich jetzt tatsächlich nach Tagen immer noch, wenn ich sie hochhebe. Dann ist es für mich nach wie vor so, wir sprachen darüber, unterschiedliche Kamerahersteller, unterschiedliche Kameramodelle haben unterschiedliche Bedienelemente oder Bedienkonzepte. Und deswegen sagen wir mal, ich kann dir nicht empfehlen, welche Kamera du kaufen sollst. Sie sind alle sehr, sehr gut. Es gibt keine schlechten Kameras mehr zu kaufen, behaupte ich. In diesem Bereich jedenfalls. Und du musst sie in die Hand nehmen. Und du musst sie bedienen. Und du musst gucken, ob alles da ist, wo du es erwartest. Und dann ist es deine Kamera. Und es scheint sich herauszukristallisieren, dass eine Nikon, eine Z7 II zumindest, und wahrscheinlich dann auch die Vorgänger, nicht meine Kamera werden kann, weil ich komme einfach nicht damit klar, wie dieses vordere Einstellrad für den Zeigefinger angeordnet ist. Das ist für mich immer deutlich zu tief. Also ich muss immer die Hand deutlich verrenken vom Zeigefinger, um vorne an das so wichtige Einstellrad zu gelangen und wieder oben auf den Auslöser zu kommen. Also dieser Weg dazwischen ist für mich gefühlt einfach zu lang und das Rad falsch positioniert. Für mein Muskelgedächtnis, für meine Haltung, wie ich das anfasse. Und das fand ich spannend, weil ich habe mich jetzt echt darauf eingelassen und ich werde das auch weitermachen. Vielleicht denke ich da in 2 Wochen ganz anders drüber, aber das ist so der Zwischenstand. Der Autofokus-Button auf der Rückseite, der AF-On-Button, den kann man auch halt so konfigurieren, dass es der alleinige Fokus-Button ist. Das habe ich bei mir wieder so eingestellt, sodass ich vorne mit dem Halbdurchdrücken halt die Belichtung messen kann und hinten eben fokussiere. Der sitzt dagegen einfach perfekt genau an der Stelle, wo ich ihn erwarten würde. Der Daumen fällt da quasi ganz alleine drauf. Das ist sehr, sehr glücklich. Das ist nicht bei allen Kameras so. Joystick auf der Rückseite. Zum Verstellen des Fokuspunktes läuft butterweich, auch diagonal. Einmal in die Mitte klicken, bin ich wieder auf dem Center. Super Sache. Kann man so lassen. Was mich aber stört bei dem Joystick ist, der ist halt nicht überall anzuwenden. Also wenn ich zum Beispiel im Bildbetrachtungsmodus bin, also auf der Wiedergabe von den Bildern, dann kann ich mit den Rädern entweder 10er-weise, das kann ich mir auch konfigurieren, und mit dem anderen Einzelbildweise weiterspringen. Und unten mit dem Steuerkreuz kann ich auch navigieren. Wenn ich aber den Joystick links und rechts klicke oder rauf und runter, verlasse ich den Bildbetrachtungsmodus und springe wieder in das Kameramenü zurück. Also so instinktiv würde ich halt immer mit dem Joystick auch navigieren wollen, weil da einfach der Daumen sehr leicht hinkommt. Aber dann springe ich immer wieder raus, immer wieder im Betrachtungsmodus. Das hat mich jetzt schon ein paar Mal genervt. Das ist an anderen Stellen auch so, weil irgendwie will man immer mit dem Joystick navigieren, aber es muss dann unten das Steuerkreuz genommen werden oder die Räder. Man kann auch im Menü zum Glück aktivieren, dass man die Räder haben will im Menü. Das ist dann etwas angenehmer, als mit diesem kleinen Steuerkreuz.
Der Frank schlägt gerade im Chat vor, dass dir mal eine Sony schicken sollte und dann.
Sehr gerne.
Könntest du dir auch mal testen. Also falls Sony Deutschland hier zuschaut, das wäre nämlich eine Aufgabe für euch, dann
sofort
Boris mal mitspielen.
Ja. Also ohne Scheiß. Also mir macht das Riesenspaß. Das ist jetzt kein Verriss dieser Kamera. Das ist eine wahnsinnig geile Kamera. Es ist nur einfach so, dass für jeden Typen verschiedene Kameras vielleicht nicht passen. Ne, das ist so. Ich war glücklich, dass es mit der Canon, mit dem Olympus, dass ich mit der Olympus klargekommen bin, nachdem ich mit der Canon unterwegs war. Und ich merke, wie viel einfach an der Nikon nicht für mich passt. Aber das macht jetzt diese Kamera nicht zu einer schlechten Kamera. Es ist halt dann nur nicht meine Kamera. Aber ich finde sowas spannend. Also gerne auch eine Sony. Da wird mich sehr reizen. Oder eine Fuji.
Die Auflösung. Ich habe ja mit der D3 mal einen Monat lang geschossen und habe mich da so dran gewöhnt an die Bedienung, dass ich hinterher fast ein Problem hatte, wieder zu Canon zurückzukommen.
Das glaube ich sofort. Moni schreibt auch, sie kann die Canons nicht bedienen. Das glaube ich ihr sofort.
Ja.
Also
ja.
Wenn du die Nikon anfasst, also ich habe mir sagen lassen, dass diese Z-Modelle auch für Nikon-User, die jetzt von den D-Modellen kommen, sehr gut bedienbar sind. Das haben mir jetzt mehrere Leute zumindest so gesagt. Das muss ich glauben. Und wenn das so ist, dann glaube ich sofort, dass du mit einer Canon einfach nicht glücklich wirst. Das ist so. Da ist alles am falschen Platz. Das ist genau andersrum. Ja. Also das ist völlig in Ordnung auch. Aber man muss es auch sagen. Also wer jetzt halt absolut eingeschworener Canon- oder Olympus-Nutzer ist und darauf spekuliert, auf eine Nikon umzusteigen, kann ich nur sagen, testet das vorher. Bevor ihr da viel Geld ausgebt. Gibt ja durchaus auch Leute, die leichter sich umstellen, als ich das nun gerade tue. Die Auflösung, das ist ja meine erste Kamera hier mit 45, irgendwas Megapixeln, die ist schon bombastisch. Also ich bin jetzt froh, ein M1 MacBook Air zu haben, um diese Bilder überhaupt performant zu bearbeiten. Ansonsten wäre ich echt traurig geworden. Aber das ist schon überraschend. Also wenn du den Fokuspunkt hast und du sagst, du willst nur einen einzelnen Fokuspunkt haben oder eben einen kleinen Fokuspunkt haben, wie mikrowinzig klein dieser Fokuspunkt auf diesem Display ist. Und da habe ich gedacht, wieso ist denn dieser Fokuspunkt so klein? Und wenn du dann aber mal ranzoomst, das kannst du mit einer Taste machen, das kann man konfigurieren, dass du halt mit der OK-Taste einmal ranzoomst, wenn du zum Beispiel auch manuell mal fokussieren willst, dann denkst du, Moment mal, das habe ich doch gar nicht im Bild. Und dann zoomst du wieder raus, dann siehst du irgendwo ganz hinten, doch, das habe ich doch im Bild. Also das ist schon verdammt hochauflösend und ich verstehe schon, dass man das gut finden kann. Mir ist es bisher tatsächlich immer noch ein bisschen viel, aber wie gesagt, ich hatte jetzt noch kein echtes Shooting, um diese Vorteile auch mal wirklich nutzen zu können durch Crops oder solche Geschichten. Da brauche ich einfach noch ein bisschen Zeit dafür und hoffentlich besseres Wetter. Aber das ist schon, die Auflösung ist überraschend. Glücklicherweise kannst du drei RAW-Auflösungen einstellen. Also du kannst RAW aufnehmen in L, in M und in S. In L hast du halt die 45 Megapixel, also den ganzen Sensor, also volle Auflösung. In M hast du 25 Megapixel. Da verrechnet, also es ist kein Crop, sondern er macht halt einfach weniger Pixel da draus. Das ist dann eher so das, was man so kennt inzwischen. Und S sind eben 11 Megapixel, wenn es mal ganz schnell gehen soll. Habe ich jetzt auch noch nicht durchgetestet, die RAWs, wie sie sich verhalten. Was ich gesehen habe, ist, dass sie deutlich schneller rauscht als die R6, die ich hatte. Kunststück, die hat auch nur 20 Megapixel und damit deutlich größere Pixel. Nun ist es aber so, dass das Rauschen natürlich bei der Auflösung auch ein sehr feines Rauschen ist. Also in der 100%-Ansicht siehst du das. Du wirst aber dieses Bild niemals in 100%-Ansicht irgendwo sehen, wenn du das druckst. Also wird das Rauschen zwar sichtbar, wenn du ranzoomst, ist aber vollkommen egal. Weil sobald du rauszoomst, ist es weg und sobald du druckst, ist es sowieso weg. Aber das ist so für Pixelpieper. Zoomt nicht zu nah ran, wenn ihr ISO 2000 oder höher habt, weil ihr werdet Rauschen sehen. Ja, genau. Schön ist, Langzeitbelichtung kannst du erweitern. Also da sind ein paar ganz kleine, feine Menüpunkte drin, die ich ganz spannend fand. Du kannst die Belichtungszeiten erweitern für den M-Modus, für den manuellen Modus. Dann kannst du, ohne dass du irgendwelches Zubehör hast, bis 900 Sekunden Langzeitbelichtung machen. Das ist so, wenn man mal wirklich richtig lange belichten will, praktisch, dass du nicht erst einen Auslöser anklemmen musst, den du verriegeln musst, oder dass du die Kamera nicht bedienen musst mit Auslösen und wieder stoppen, dass da nichts verwackelt. Das finde ich so ganz ein witziges Detail eigentlich an der Stelle. Focus Peaking kannst du einstellen in Farben Rot, Gelb, Blau und Weiß. Das finde ich auch sehr schön. Da fehlte mir bei der R6, ich glaube, das Weiß fehlt oder so. Also gerade die Farbe, die wirklich immer irgendwie gut oder meistens gut zu sehen ist, fehlte da. Ist hier vorhanden, aber du siehst es nur, wenn du das Objektiv eben auf manuellen Fokus umschaltest. Also wenn du am Objektiv auf MF umschaltest, dann ist das Fokus-Peaking aktiviert. Warum ist das schade? Weil auch wenn ich Autofokus aktiviert habe und bei mir den Back-Button Autofokus, könnte ich ja jederzeit sofort durch Drehen am Fokusring manuell in den Fokus eingreifen oder eben komplett manuell arbeiten, indem ich einfach nicht auf die AF-On-Taste drücke. Aber wenn ich am Fokusring drehe und die Kamera damit eigentlich bemerkt, dass ich jetzt manuell fokussiere, dann wird nicht das Peaking aktiviert. Fand ich ein bisschen schade. Wer da noch irgendwelche Tricks in den Einstellungen kennt, wenn ich hier gerade irgendwas erzähle, bitte ab in die Kommentare. Das ist keine festgemauerte Wahrheit, die ich erzähle, sondern nur das, was ich bisher gefunden habe. Würde ich mich sehr freuen, wenn man da noch irgendwas konfigurieren kann. Fokus-Piep fand ich lustig, weil den habe ich natürlich als erstes abgeschaltet. Ich mag das nicht, wenn es piept, und auch dieses Fokus-Hilfslicht habe ich ausgeschaltet. Ja. Ich mag nicht, wenn es leuchtet. Wenn ich bei einer Gesellschaft unterwegs bin und dann fokussiere irgendwie auf einen Tanzabend oder sowas, dann möchte ich nicht mit dem Licht auf mich aufmerksam machen. Das muss die Kamera so können. Das ist einfach ein Anspruch, den ich an die Kamera stelle. Natürlich ist das Autofokus bei wenig Licht schneller und zuverlässiger mit dem Fokuslicht. Hilft mir aber nichts, wenn die Leute dann zu mir gucken. Also habe ich das alles abgeschaltet. Beim Fokus-Piep fand ich das sehr lustig. Du kannst den Fokus-Piep in zwei Tonhöhen einstellen. Also ein tiefes Piep oder ein Piep, wie man das so kennt. Zwei Tonhöhen und drei Lautstärken. Also wenn den Fokus-Piep nicht abschalten will, kann ihn leise und tief machen. Dann ist er ein bisschen unauffälliger. Fand ich lustig. Ich habe ihn abgeschaltet. Aber das ist schon geil. Ansonsten der gleiche Haken wie bei der R6 auch. Als Olympus-User ist das vermisst man schmerzlich. Die Bilder bei der Bildbetrachtung, wenn du die also hinten auf dem Display dir anschaust, werden nicht gedreht, wenn du die Kamera drehst. Also die Kamera hat ja Lagesensoren, genau wie die R6 auch, und weiß, wie sie sich befindet, aber offensichtlich nicht im Bildbetrachtungsmodus. Das heißt, wenn du ein hochformatiges Bild gemacht hast, dann kannst du im Menü einstellen, dass es immer quer angezeigt wird, sodass du dann die Kamera drehen musst, um es aufrecht zu sehen. Aber wenn du die Kamera gerade hältst, dann siehst du es halt 90 Grad gedreht. Oder dass es immer aufrecht ist, dann ist es halt im Quermodus aufrecht, ganz klein mit schwarzen Rändern links und rechts. Aber wenn du die Kamera drehst, dann bleiben die schwarzen Ränder dann eben oben und unten. Und es ist 90 Grad gedreht. Das ist ein bisschen blöd. Bei der Olympus ist das so, dass du die Kamera drehst und das Bild passt sich dann immer so an, dass es eben aufrecht gezeigt wird und dann entweder bildschirmfüllend oder mit Rahmen. Das finde ich ein bisschen schade, dass das offensichtlich kein anderer macht. Jedenfalls Canon bisher nicht und Nikon bisher nicht, was ich bisher gesehen habe. Auch hier bin für Tipps dankbar, falls da doch noch einen Trick gibt. Ja, dann fehlt natürlich Live-Modi, die ich von der Olympus kenne, also Lifetime, Live-Bulb. Das heißt, du machst eine Langzeitbelichtung und du siehst auf dem Display halt in Intervallen, wie sich das Bild entwickelt.
Das Bild entsteht, genau.
Genau, ja. Das entsteht vor deinen Augen. Beim Lifetime eben auch so, dass du eine Standardbelichtung machst. Die wird genommen und dann in der Langzeitbelichtung werden nur hellere Elemente drüber belichtet, dass du halt Lichtspuren und sowas machen kannst, ohne dass dir der Rest ausbrennt. Hat sie leider nicht. Dafür hat sie sehr umfangreiche Mehrfachbelichtungsmöglichkeiten, was ja auch nicht schlecht ist. Und dann ist mir noch aufgefallen, das habe ich immer ganz gerne aktiv in den Suchern und auf dem Display, so ein Grid, weißt du, so ein Tic-Tac-Toe-Feld, so 9 Felder, ne, 2 Linien horizontal, 2 vertikal, damit man so ein bisschen die Ausrichtung im Griff haben kann. Das ist so unbewusst, hilft mir das. Das ist bisher bei allen Kameras, die ich hatte, ein schwarzes Grid, also entweder auf der Mattscheibe gewesen oder eben hier auf der Olympus eingeblendet, ein ganz feines Haargitter in schwarz. Das ist sehr unauffällig. Bei der Nikon ist das weiß. Und das brüllt einen förmlich an, wenn man es aufs Display schaut oder in den Sucher schaut, sodass ich es dann erstmal wieder abgeschaltet habe.
Ist das, leuchtet das? Ist das OLED oder sowas?
Das ist OLED, ja, ja. Und das fand ich ein bisschen brutal. Also auch da, wenn es da Tipps gibt, ob es da noch irgendwelche versteckten Menüpunkte gibt, die Farbe auf schwarz zu ändern, das würde mir helfen. So habe ich es jetzt erstmal wieder abgeschaltet. Ja, ganz genau. Ja, soweit erstmal zum zweiten Blick. Mehr folgt. Wenn ihr Fragen habt zur Z7 II, wenn ich irgendwas für euch ausprobieren kann.
Es wird ein Dreiteiler.
Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, noch ist die Kamera hier. wenn es mir möglich ist, probiere ich es aus. Also schreibt gerne Kommentare hier unter der Folge. Was haben wir? 692 happyshooting.de.
Alles klar. Dann mach du mal deine Handrichtung ab, Spieler, weil wir kommen jetzt zu dem hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Und zwar werden wir unterstützt von Enjoy Camera. Das sind immer noch die mit dem Fotozubehör und mit dem Gutschein. 5% auf jede Bestellung mit Gutschein. Ha, jetzt kommt's. Happy Shooting 2021. Der alte Happy Shooting 2020er Gutschein, der gilt noch bis, weiß ich jetzt gar nicht, März, glaube ich, oder so. Aber ihr dürft jetzt schon den 2021 benutzen. Und solltet ihr was bestellen und es damit Probleme geben, dann sagt es uns bitte. Ihr seid die Beta-Tester. Unter anderem gibt es da Dinge, die so aussehen. Das sind die Displaylupen von Kinotechnik. Also ich glaube, man spricht es tatsächlich Kinotechnik, aber man schreibt es Kino T-E-H-N-E-K. Ich vermute, da
fehlt das
ist aus
C.
Nee, ich glaube, das ist aus Russland und da schreibt man das wahrscheinlich so. Da wird das C, das H nämlich wie ein CH, glaube ich, ausgesprochen.
Wird H, aber hart
ihr gesprochen. Mögt mich korrigieren.
Auf aber jeden da wird es auch nicht als H geschrieben, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, wir schreiben es nicht kyrillisch, also das ist ja schon mal soweit in Ordnung. Displaylupen. Displaylupen, Firma Kinotechnik, heißt, die sind hauptsächlich im Bereich des Filmens unterwegs und Displaylupen sind für viele Anwendungsfälle sehr sinnvoll. Ne? Also zum Beispiel, ich habe schon, wir hatten schon auf dem Workshop Teilnehmer, die ganz gerne mit einer Displaylupe gearbeitet haben, weil sie da einfach besser sehen, was da ist, weil du hast dann nämlich keine Lichtverschmutzung, die von außen reinkommt. Ne? So eine Displaylupe ist ja quasi eine schwarze Hülle, die alles externe Licht wegmacht und dann noch eine gute Lupe drin, und das ist auch nicht ganz unwichtig, eine gute Lupe, mit der du dann quasi über so ein Gummi-Augenteil dann auch tatsächlich einen Abschluss hast und einfach nur das siehst, was auf dem Display ist, egal wie hell es draußen ist. Und was sich dann übrigens auch, was man hier sieht, zum Beispiel über so ein Diopter-Kit tatsächlich dann auch noch für verschiedene Sehstärken einstellen lässt. Mhm. Kannst damit natürlich oft vor allem auf den heutigen Kameradisplays, die ja teilweise, also ne, da reden wir jetzt nicht mehr von den verpixelten von vor 10 Jahren, sondern heute haben die ja, was weiß ich, wie viele Millionen Pixel, da kannst du tatsächlich dann auch ganz gut Belichtung, Kontrast und so weiter beurteilen. Und ein ganz, ganz wichtiger Anwendungszweck dafür, und da kommen jetzt die Videofilmer ins Spiel, ist das Thema Stabilität. Wenn du mal versucht hast, mit einer Kamera auf dem Display erstens mal zu sehen, was du da drehst, ne, bei Tageslicht schon mal nicht so einfach. Und zweitens mal das auch noch so stabil zu halten, einfach vor dir diese Kamera zu halten. In dem Moment, wo du so eine Displaylupe verwendest, und da sind sich die meisten Videoprofis einig, hast du halt nochmal einen weiteren Point of Contact. Ne? Du hast dann quasi, die Kamera ist dann über die Displaylupe an deinem Augenbrauen quasi oder an deinem Knochen ums Auge rum quasi befestigt.
Das bringt eine Menge.
Und damit es bringt eine unglaubliche Menge, viel weniger Shake. Und mein Freund John, der ist ja Videofilmer, der will nie wieder ohne Displaylupe arbeiten. Also der sagt, mache ich nicht mehr ohne. Befestigt werden die übrigens an der Kamera je nach Modell, entweder über so einen Klickrahmen, also der wird dann quasi auf die Kamera draufgepappt, oder so einen Magnetrahmen, dass man die also einfach drauf dran hält, dann machst du und dann ist das Ding dran.
Wie macht das?
Gibt auch so.
Wie macht das?
Es macht.
Ah. Finde ich gut.
Moment, nee, es macht am Schluss ja noch so ein Geräusch. Moment, es macht so. Klick.
Sehr schön.
Und es gibt diverses Zubehör noch, unter anderem zum Beispiel das Augenpolster. Wenn dir diese Gummilippe irgendwie nicht weich genug ist, wobei die sind sehr weich, dann kannst du dir auch noch so ein richtig gepolstertes Augenpolster dran machen. Ein gepolstertes Augenpolster.
Ja.
Die Displaylupen von Kinotechnik oder Kinotech, keine Ahnung, sagt uns, wie wir es aussprechen sollen. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht genau. Das auf jeden Fall und ganz vieles anderes tolles Fotozubehör bei Enjoy Camera, und der Gutscheincode ist jetzt der Happy Shooting 2020 oder am liebsten den Happy Shooting 2021 gleich verwenden.
Probiert den mal aus und sagt uns, ob der geklappt hat.
Genau. Und das war's für Enjoy Camera. Vielen Dank für die Unterstützung und vielen Dank, dass ihr auch im nächsten Jahr mit dabei seid.
Absolut. Dankeschön.
Tja. So, Dele, lass mal schauen. Wir haben Fragen bekommen. Und zwar von Matthias. Lies mal vor.
Hallo, liebe Community. Ich habe eine Olympus EM1 Mark II. Und wenn ich die per USB an den PC als Webcam für Konferenzen nutze, hat diese Oli-Software installiert, kann ich nicht dauerhaft fokussieren. Egal ob bei SAF oder CAF, immer muss ich den Auslöser halb durchdrücken, damit fokussiert wird. Ist das so?
Was?
Oder bin ich doof? Also bei SAF wird schon mal nicht funktionieren. Das ist ja der Single Autofokus. Also wenn, dann CAF für Continuous Autofokus. Und ich kann nur sagen, ich habe die EM1 Mark II ja hier. Damit filme ich mich hier gerade. Ich nutze allerdings den HDMI-Ausgang und habe die Kamera auf CAF stehen und damit fokussiert sie kontinuierlich. Ob das jetzt auch über den USB-Port funktioniert, das ist ja eigentlich die Methode, die für dieses Tethered Shooting eingebaut wurde und wo sie dann eben die Webcam-Software hinterher daran geflanscht haben, damit man dieses Bild eben auch in anderen Software nutzen kann. Das kann natürlich sein, dass beim Tethered Shooting kein Continuous Autofokus da ist, weil das wahrscheinlich eher nerven würde, wenn du Repro-Fotografie machst und der Fokus sich dauernd verstellt. Auf der anderen Seite kann man ihn ja auch einstellen, wie man ihn will. Also, ja, USB-User vor bei Olympus. Ist das so, dass es da kein Continuous Autofokus gibt über den USB? Dann schreibt mal happyshooting.de Folge 692. Ansonsten kann ich nur Matthias empfehlen, kleinen HDMI-Adapter zu nehmen, USB-HDMI-Adapter. Und dann hast du das
Die kriegst du heute auch tatsächlich in günstig und trotzdem ganz brauchbar für.
Sie sind, glaube ich, inzwischen auch wieder lieferbar. So. Ne? Das,
ja, du kriegst das auch die so aus der chinesischen Massenfertigung, da kriegst du die teilweise für 15 bis 20 Euro und die sind völlig okay. Ich habe so ein Ding hier irgendwo so.
Ja, die müssen ja kein 4K können. Ja, es ist ja.
Nee, da reicht ja 1080p für eine Videokonferenz, reicht auch 27p. Oder du machst es so wie ich. Ne? Also der Boris, der hat ja hier seinen Autofokus laufen und ich. Hab hier manuell fokussiert und hampel einfach nicht so viel rum. Ja, einmal vorher scharf gestellt.
Blende ein bisschen
geschlossen. Dann brauchst du halt so lauter so kleine Schnüre, die sind unsichtbar, die dann deinen Kopf genau an der richtigen Stelle halten und so. Und dann zieht's, wenn man sich bewegt. Nee, habe ich nicht. Also wenn ich jetzt
du hast hier dein ganzes Kernkraftwerk hinter dir voll in scharf. Es ist ja, du bist sowieso auf Blende 11.
Es ist hier quasi alles durchgeschärft. Ich müsste das hinten noch ein bisschen verunschärfen. Egal. Der Matthias fragt, hallo liebe HS-Community, Frage an Chris und andere Shift-Experten. Ich habe mir das Weitwinkelobjektiv Laoba 12mm 2,8 Zero-D mit dem Nikon F-Mount gekauft. Es gibt dafür ein Magic Shift-Adapter, welches daraus ein 17mm F4 Shift-Objektiv für das Sony E-Mount macht.
Interessant.
Der Shift-Bereich beträgt 10mm in beide Richtungen. Welchen Bildkreis kann ich dann damit abdecken? Einfach 20mm abziehen geht ja nicht. Es gibt ja kein minus 3mm Weitwinkel. Gibt es eine Formel, welcher Bildwinkel sich ergibt, wenn man mit dem Shift-Adapter ein Panorama erstellt?
Ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus gesagt, wenn der Adapter für dieses Objektiv gemacht ist, dann wirst du den kompletten 12mm Bildkreis abdecken können.
Ja, und zwar bis zum Rand. Also natürlich mit ganz kleiner Ecke, die da nicht drin ist, aber die Kante vom Bildkreis ist eh nicht scharf. Da wird das dann irgendwann anfangen zu vignettieren.
Aber ich würde sagen, das entspricht dem 12 mm hinterher wieder. Das wäre jetzt meine Erwartung.
Korrekt. Das Objektiv ist ja nach wie vor ein 12 mm Objektiv.
Ja.
Nur dass der Crop, also da du es ja dann auf einem kleineren Sensor verwendest, halt gekroppt wird. Aber das 12 mm Objektiv ist es nach wie vor. Und wenn du den Bildwinkel von ganz nach links nach ganz nach rechts schiebst. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob diese 10 mm dann tatsächlich da auch hinreichen, aber die müssten bis zum Rand reichen.
Das ist ja 10 mm Bewegungsweg, aber das Bild entsteht ja weiter hinten. Also das wäre jetzt meine Erwartungshaltung.
Ich würde mal behaupten, dass du da wieder ungefähr auf die 12 mm kommst, halt in eine Richtung. Hm? Weil du schiebst es ja auch nur drauf, in eine runter, Richtung.
Also oder links, rechts,
ja nicht,
wie auch immer.
Genau. Davon würde ich jetzt mal ausgehen.
Wir wissen es nicht, aber das ist das, was wir erwarten würden von so einem Shift-Adapter.
Ganz genau. So, dann haben wir erstmal nichts mehr. Es gibt noch einen Termin, aber der ist nicht zeitkritisch. Den machen wir nächstes Mal.
Aber wir machen eine neue Aufgabe, weil ja die aktuelle Aufgabe ausläuft. Jetzt am 24.12., wenn ihr das am Donnerstag schaut oder hört. Und in der Pre-Show wurde eine neue Aufgabe gewählt. Die heißt da Lupe. Lupe, L-U-P-E. Und diese Aufgabe läuft,
herkommt.
Die läuft vom 24.12. bis zum 7.1. Oh, das ist schon falsch geschrieben hier. Läuft vom 24.12.2020 bis zum 7. Januar 2021. So schaut es nämlich aus. Heißt Lupe, das heißt, ihr geht in diesem Zeitraum los vom 24.12.2020 bis zum 7.1.2021, macht ein neues Bild zum Thema Lupe, ladet es bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Lupe. Schauen wir mal.
Sehr schön. Macht das. Das steht übrigens alles auch nochmal in der Beschreibung zur Sendung. Da könnt ihr einfach mal runter gucken in eurem Empfangsgerät. Da ist das nämlich alles mit drin. Und ja, wir sagen danke.
Auf jeden Fall.
Fürs Dabeisein. Wir sind auch in der Woche wieder. Da machen nämlich keine Weihnachtspause.
Es wird eine Silvester-Party geben hier.
Am 29. Dezember ab 18 Uhr machen wir hier Silvesterparty. Bitte nur mit Verkleidung. Auch alle im Slack, bitte. What? Wir wollen Fotos sehen. Oder Video. Bis dann, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss und
3, 2, 1. Happy Shooting.